Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England und ein wunderschönes neues gutes Jahr euch. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, Robin, auch dir ein gesundes neues Jahr. Das erste Mal, dass wir uns sprechen. Bist du gut reingerutscht, ja?
Ja, schon. Ich kann es dir zurückgeben. Dir und euch da draußen auch ein frohes neues Jahr auf viel Gesundheit und gute Erlebnisse. Ich bin gut reingekommen. Silvester an sich hat wirklich viel Spaß gemacht, bin aber seitdem ein bisschen angeschlagen. Also mich hat es direkt einmal umgehauen zum Beginn des Jahres. Deswegen entschuldige ich schon mal im Voraus alle stimmlichen und mentalen Aussetzer. Ich schieb's mal ganz frech auf die Krankheit.
Ja, bei mir wurde eigentlich auch gut reingefeiert ins neue Jahr, bis ich dann bemerken musste, dass mein Spiegel abgetreten wurde, mein Autospiegel. Ist natürlich auch eine schöne Überraschung. Einfach tolle Menschen gibt's auf dieser Welt. Und die machen so unfassbar sinnvolle Sachen. Aber gut, sei es drum. Wir schauen auf diesen Premier League-Spieltag, den ersten im neuen Jahr. Und da gucken wir halt direkt zuerst auf das Spiel, auf das wir uns alle richtig gefreut haben. Und das war natürlich das Spiel zwischen Liverpool und Manchester United. Wir haben nachher auch noch Tottenham, Newcastle, Man City, Arsenal im Programm. Also auf jeden Fall eine Folge, wo es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst hier heute schon gehabt am Sonntag, weil es gab nicht nur Schnee bei uns in Deutschland, nein, es gab auch Schnee in England und das vor allem auch in Liverpool. Das Klassikerspiel zwischen diesen beiden großen Mannschaften stand lange auf der Kippe, aber der Platz war dann doch bespielbar, zum Glück, denn es sollte echt ein toller Fußballtag werden.
Ja, im Nachhinein sind, glaube ich, alle froh, dass das Spiel stattgefunden hat. Im Vorhinein war es ein bisschen anders. United-Fans aus offensichtlichen Gründen nicht so hyped gewesen auf das Spiel. Und dann gab es eben sogar noch Schnee und schlechte Bedingungen. Es gab zwei Krisenmeetings, aber am Ende gab es den Daumen nach oben. Der Platz wurde freigekehrt durch sehr, sehr fleißige Mitarbeiter, die den Platz in einen guten, soliden Zustand gebracht haben. Und dann war alles angerichtet für dieses Duell zwischen dem Tabellenführer und vielleicht dem Sorgenkind der Liga. Und wie das so ist, wenn man auf dem Papier der große Favorit ist, wird auch auf deine Aussagen in Interviews geschaut. Und Slot hat eben nicht gesagt, nein, das ist ein Pflichtsieg für uns, sondern macht es bescheiden und sagt, Manchester United ist viel, viel, viel besser, als sie im Moment dastehen und sie sind nicht zu unterschätzen.
Ja, ich muss trotzdem sagen, dass ich auch ein bisschen ängstlich war. Ich habe nämlich vorher auch die Zahl gelesen, dass aus den letzten 8 Begegnungen 4-0-0 Remis rausgekommen waren. Das ist dann meistens so ein Ding, wo sich alle mega freuen auf das Spiel und dann stehen die sich gegenüber und machen nichts und am Ende kommt es dann zum 0-0. Soweit sollte es heute nicht kommen. Soweit schon mal hier, das sei schon mal gesagt hier. Beim Blick auf das Personal fand ich spannend, dass wir 2 Krankheitsfälle hatten. Dominik Szoboszlai ist bei den Reds ausgefallen, krankheitsbedingt, konnte davor auch nicht trainieren die letzten beiden Tage. Und dann gab es noch einen vielleicht nicht so überraschenden Krankheitsausfall, nämlich Marcus Rashford. Der gute Mann hat sich wahrscheinlich ähnlich wie du eine Grippe eingeholt oder irgendwie sowas, vielleicht leicht verkühlt oder so und konnte jetzt hier auch leider nicht im Kader stehen. Und ich denke, der Ausfall hat sich dann trotzdem bei ihnen irgendwie begrenzt gehalten.
Ja, immerhin hat er keinen Spiegel abgetreten. Also das kann man ihm schon mal zugute halten.
Oder er weiß, naja.
Wir werden es nie herausfinden. Trotzdem, insgesamt die Ausstellung Amorim, das ist ungefähr das, was sich jetzt herauskristallisiert als erste Elf. Vorne mit Amad Diallo, dem Lichtblick des Teams, Højlund und Bruno Fernandes als Dreieck ganz vorne, Ugarte und Mainoo auf der Doppelsechs, kein Eriksen, kein Casemiro. Das, glaube ich, sinnvolle Veränderungen in der United Elf. Masraoui und Diogo Dalot auf den Außen. Und ganz hinten gibt es noch eine News, denn neben De Ligt und Lisandro Martinez durfte auch Harry Maguire spielen, der so der Kopf der Mannschaft war als zentraler Innenverteidiger der Dreierkette. Und der Mann, dem wurde verlängert. Also der Verein hat, glaube ich, die Option gezogen, ein Jahr länger Maguire bei United. Amorim hat ja dieses Führungsspielerproblem angesprochen. und verlängert hiermit somit mit einem potenziellen von diesen Führungsspielern um ein weiteres Spielzeit.
Was für eine Comeback-Story von Harry Maguire. Also mal kurz alles beiseite gelassen, was der an Beleidigungen, Anfeindungen ertragen musste in seinen Jahren bei dem Verein, ist wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, ob es schon mal so einen Spieler gab, der so lächerlich gemacht wurde bei Man United. Hat da sehr Teflon-artig durchgestanden, hat das alles irgendwie an sich abprallen lassen, wenig dazu gesagt und hat jetzt gerade so eine kleine Renaissance unter Ruben Amorim, passt da einfach ganz gut in dieses System als großer, starker Innenverteidiger, auch kopfballstark. Ich muss irgendwie aber auch sagen, das fühlt sich vielleicht nicht ganz richtig an. Du denkst einfach, dass der Verein in eine andere Richtung gehen sollte als Harry Maguire. Klar, es war jetzt für sie irgendwie dann eine einfache Option, einfach ein Jahr mehr. Aber ich denke, der Verein sollte dann doch sich langsam anders orientieren und weg von solchen vielleicht auch Altlasten wie Harry Maguire. Das sind Spieler, die haben es einfach am Ende nicht gebracht beim Verein.
Definitiv umstritten, die Verlängerung. Wird sich sicherlich in den nächsten Tagen auch nochmal intensivieren. Aber hier durfte er beginnen. Und ihm stand natürlich diese unglaublich gut in Form spielende Offensive von Liverpool entgegen. Luis Diaz, Gakpo, Curtis Jones, Salah haben vorne den Vorzug bekommen. Rutter und Darwin Núñez nur auf der Bank. Und wie du schon angesprochen hast, Szoboszlai stand nicht zur Verfügung. Und dann ging es los. Und wirklich viele United-Fans haben sich ja große Sorgen gemacht. Aber diese ersten 10 Minuten von diesem Auswärts-United, die haben mal aufhorchen lassen.
Ich fand die richtig stark. Also vor allem in solchen Spielen zählen die ersten Minuten extrem. Wir hatten letztens die Zahl bei uns drin, wie schlecht United neuerdings in die Spiele reinstartet und auch ganz früh Gegentore kassiert. Das haben sie hier vermieden und mehr. Die haben auch offensiv einen guten Ball gespielt, haben das Zentrum ganz früh kontrolliert. Und ich muss schon sagen, das sah direkt von Beginn gut aus. Und die Frage für mich war dann, können sie das durchhalten?
Sie waren angezündet. Also das, was sofort aufgefallen ist, von Minute 1 an, die haben Lust zu kämpfen und die wollen es Liverpool so schwierig wie möglich machen und sind auch bereit, eklig zu spielen. Das ist für mich so das Thema, was das ganze Spiel durchzieht. Die ersten 10 Minuten ist es richtig gut gelungen, da hat man dagegen gehalten, war tendenziell besser. Nach diesen 10 Minuten gab es dann aber schon so einen kleinen Gewöhnungseffekt von dieser United-Leistung. Liverpool hat sich darauf eingestellt, hat ein, zwei Kleinigkeiten verändert und kam dann zu zwei, drei guten Chancen, so rund um die Viertelstundenmarke. Ich denke an einen Traumball von Mo Salah, der den Ball in den 16er chippt, zu McAllister, der durchläuft, der dann Volley direkt abschließt und Onana stark hält. Also es gab schon diese Momente, die United überleben musste, aber diese Druckphase von Liverpool war dann doch relativ kurz.
Ja, also ich fand, United wirkte einfach sehr gut eingestellt und sehr gut vorbereitet. Amorim meinte ja auch immer, ich brauche einfach ein bisschen Zeit mit den Jungs auf dem Trainingsplatz. Und der Spielplan, der war nun mal auch wirklich grausam zu ihnen, natürlich auch zu allen anderen. Aber wenn du als neuer Trainer reinkommst, brauchst du einfach auch Zeit auf dem Trainingsplatz, um deine Idee rüberzubringen. Und er hatte jetzt mal ein paar Tage Zeit und das hast du auch irgendwie dann schon gesehen. Sie wirkten sehr gut eingestellt und irgendwie auch bezeichnend, dass für mich die Spieler der ersten Halbzeit alles zentrale Akteure waren. Also ich fand, Mainu und Ugarte haben das schon super gut gelöst in der ersten Hälfte. Tolle Doppel-Sechs gespielt bei United. Aber auf der anderen Seite McAllister fand ich genauso stark. Immer wieder auch gute Offensivaktionen drin und wirkte so ein bisschen auch wie der Boss bei Liverpool. Also die zentralen Akteure haben mich schon sehr beeindruckt hier.
Gehe ich mit. Gerade die Männer in der Zentrale haben viel aufblitzen lassen. Auch zwei Drehungen von Gravenberg. Ich wollte da unbedingt nochmal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das so mal gesehen habe. Vielleicht bei einem Pogba in richtig guter Form. Aber wie der den Ball annimmt, aufdreht und einen Meter macht, regelmäßig damit Leute ins Nichts laufen lässt, Meter überbrückt, progressiv läuft, das ist einfach sensationell gut und hat auch hier wieder zwei, dreimal gut geklappt. Und so konnten sie dieses wirklich gut stehende 5-4-1 auch ab und zu mal überspielen. Das Ganze passiert aber eben nicht so oft, dass man sich ein richtiges Übergewicht erspielen konnte. Stattdessen kam auch United nach diesen zwei, drei guten Chancen für Liverpool selber zu Abschlüssen. Trent Alexander-Arnold, müssen wir drüber reden, wurde überspielt mehrfach. Einmal bei einer Riesenchance, wo Dalot links durch ist, spielt eine Flanke, aber Amad Diallo ist zu schnell für den Ball, zu schnell für die Flanke und ist deswegen eigentlich in der Top-Position, leider schon zu weit vorne, zu nah am Tor, muss dann so im Rückwärtsspringen köpfen, kriegt den Ball nicht über die Linie. Aber solche Szenen gab es und die gab es 2-3 Mal in der ersten Halbzeit. Und da müssen wir über Trent reden, aber können auch loben, United, das sieht nach Abläufen aus, das sieht nach einer Idee aus. Das war mal ein Matchplan.
Ja, wir hatten gerade schon ein sehr spannendes Vorgespräch, wir zwei. Und zwar ist uns aufgefallen, dass ich ja jetzt wieder im Ausland weile und ich dementsprechend das englische Sky gucke, was mich auch immer sehr freut, weil dann kann ich immer Jamie Carragher, Gary Neville hören, die auch das Spiel ja heute live beide kommentiert haben hier. Und du hast das deutsche Sky gesehen und anscheinend sind da die Kommentierungen sehr verschieden ausgefallen. In meinem englischen Sky wurde Trent wirklich häufig scharf kritisiert heute, vor allem für seine defensiven Schnitzer, wirkte phasenweise regelrecht abwesend Trent Alexander-Arnold und spielt so eine gute Hinserie und ist dann heute wirklich phasenweise wirklich nicht da mit den Gedanken. Bei dir wurde er nicht so hart rangenommen, oder?
Ja, es hielt sich in Grenzen. Also meistens gab es dann das Lob für United, aber so diese klare Kritik fehlte und ich glaube, wir beide sind eher im Team, da müssen wir drauf schauen, weil es war ein Muster, dass sie über die linke Seite spielen, hoch in den Rücken von Trent Alexander-Arnold. Das war eine Schwachstelle, die ausgemacht wurde und ausgenutzt wurde. Es hat funktioniert, deswegen finde ich, müssen wir da kritisch drauf schauen.
Ja, und am Ende war Trent halt hier heute auf dem Feld gegen Diogo Dalot über die meiste Zeit des Spiels. Und da kannst du dich nicht so präsentieren. Ne? Also Dalot ist wirklich kein Weltklasse linker Flügelspieler. Der ist ein eigentlich Außenverteidiger mit dem stärkeren Fuß in der Mitte, der im Zweifelsfall immer nach innen ziehen wird. Und da kannst du dich echt nicht so geben, wie Trent das heute gemacht hat. Vielleicht kommen da jetzt gerade so ein bisschen die ganzen Vertragsgespräche und Wechselfragen ihm ja zu Kopfe. Insgesamt muss ich sagen, war es für mich ein Blueprint, wie du Liverpool stoppen kannst, auch wenn United sich nicht belohnen konnte. Also eine sehr interessante, aber nicht wirklich spektakuläre erste Hälfte. Alles ganz anders nach dem Seitenwechsel. Also dann kam wirklich das von mir so erhoffte Spektakel und United fängt an mit einem unfassbar tollen Führungstor von wirklich einem Mann, dem ich das so, sorry, nicht zugetraut hätte.
Fair to say, weil der Mann, der hier mit einem richtig guten Abschluss auffällt, ist Innenverteidiger. Es geht um Lisandro Martinez, der das 1:0 für United besorgt. Also die zweite Welle, Bruno Fernandes sammelt den Ball auf und schickt dann ja so an der 16er Kante, vielleicht 2-3 Meter hin zum Tor, durch hinter die letzte Linie und Lisandro Martinez geht diesen Stürmerweg und macht dann auch den Stürmerabschluss, schaut kurz hoch, dann aber wieder Augen auf den Ball, Vollgas unter die Latte. Ich glaube nicht, dass irgendein Stürmer im United-Kader den gemacht hätte. Ja. Aber er macht ihn, deswegen am Ende völlig egal. Und dann steht es 1:0 und das war in Ordnung. Sie haben jetzt natürlich Liverpool nicht gegen die Wand gespielt, aber hatten immer wieder gute Phasen, gute Chancen, wo sie hinter die letzte Linie kommen, Abschlüsse sammeln und einfach giftig sind. Und dann war es irgendwo auch folgerichtig, dass sie hier als erstes erfolgreich sind.
Ich fand das absolut verdient, weil sie die Mannschaft waren, die so ein bisschen mehr wirklich im Spiel drin waren. Das heißt, sie hatten mehr Kontrolle für mich. Sie waren besser in den Zweikämpfen drin. Gefährlicher war aber meistens dann Liverpool. Und dann kommen sie hier eben einmal in den Strafraum United und dann haut er den einfach unters Dach, Martinez. Also wirklich eindrucksvoll. Richtiger Strahl von ihm. Aber dann macht Liverpool eben das, was am Ende einfach ein Champion ausmacht. Die schlagen sofort zurück, überlegen nicht lange, lassen die Situation sich nicht zu Kopf steigen. Nein, die sind sofort wieder da. Der Ball ist hinten bei United im Strafraum, wird geklärt. Dann kommt er wieder zu Cody Gakpo, der links im Strafraum ist. Und davor ist mir aufgefallen, war Ugarte einmal auf hinten rechts gerückt. Und dann stürmt er aber so raus und ins Zentrum und lässt damit Gakpo quasi alleine. Da hätte er einfach sich jetzt mal an seine eine falsche Position quasi halten müssen, hätte da stehen bleiben müssen, auch wenn es nicht seine originale Position war. Und dann macht Gakpo natürlich auch super, lässt er einen Mann, De Ligt war es, aussteigen und dann haut er den auch in den Winkel rein. Tolles Tor, wenngleich er da auch nicht so frei zum Abschluss kommen darf für mich.
für mich sensationelle Aktion. Also das so zu machen, mit dem Ablauf, mit dem Trick, sich den direkt perfekt vorzulegen, den Abschluss mit der Innenseite oben lang rein, das war schon richtig gut. Also wenn das 1:0 so eine 8 von 10 ist, ist der Treffer von Rakpo schon eine 9 von 10 in meinem Universum. Das war ein richtig guter Bewegungsablauf. Nutzt da diese kleine Lücke, ja, wird dann geschickt in den 16er, aber das ist wirklich kein freier Abschluss. Es kommen zwei Spieler reingegrätscht. De Ligt lässt er erst noch aussteigen. Beim zweiten schießt er einfach über die Grätsche hinweg. Also sensationell gute Einzelaktion. Auch vor dem Hinblick, dass wenn er schon mal nach außen geschielt hat, so eine Minute vorher, hat Slot einen Dreierwechsel vorbereitet. Zwei, drei Leute auf jeden Fall standen schon auf dem Weg, um reinzukommen, haben die Anweisung bekommen. Und in diese Aktion rein, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, kommt dann Gakpo, der einfach seine starke Form im Moment krönt.
Ja, wirklich ein super Tor. Und das Stadion war dann auch sofort da, hast du gemerkt. Und dann passiert eben das, was nicht passieren darf. United, für mich die bessere Mannschaft, macht wirklich ein tolles Auswärtsspiel, trotz der wirklich miserablen Form. Und dann auf einmal geben sie die Führung aus der Hand. Dann denken die nach. Liverpool kommt ein bisschen. Und dann kommt eben wieder eine Aktion, die gerade einfach United typisch ist. Sie verlieren den Faden des Spiels quasi aus der eigenen Hand, den sie vorher ganz fest gehalten hatten. Der Ball kommt in den Strafraum und De Ligt hat die Hand an einer Stelle, wo sie einfach überhaupt nichts zu suchen hat, in Kopfhöhe. Der Ball kommt eben an seine Hand und der VAR schaltet sich ein. Überhaupt keine Frage, Elfmeter. Ich denke, nicht die einzige Elfmetersituation in der heutigen Folge. Das war definitiv eine der unstrittigen.
Wurde nicht sofort gesehen, aber der VAR hat sich eingeschaltet, Schiedsrichter kurz rausgegangen, wirklich ein-, zweimal draufgeschaut und den Elfmeter gegeben. Gehe ich mit, richtige Entscheidung und endlich mal ein schneller Ablauf. Ball ist im Aus, sofort kommt das Signal, er geht raus, es gibt Elfmeter, wirklich wenig Zeit, die da unterbrochen wurde, das Spiel. Auch das einfach mal, um was Positives zu nennen in dem ganzen VAR-Diskussion. Salah stellt sich hin, trifft, gar keine Frage. Obwohl der Elfmeter an sich, finde ich, nicht mal gut geschossen ist. Also ich habe mir daneben geschrieben, das ist so ein Elfer, Kategorie darf sie halten. Also Onana hat die Ecke, ist eigentlich da. Klar, der ist auch stramm geschossen, Ball ist nass, Boden ist nass. Aber wenn er einen guten Tag hat, hält er den, glaube ich.
Ja, am Ende war es der Speed, der ihn da einfach nicht mehr ganz drankommen lässt. Wenn er ein bisschen weniger Schmack ist, dann hält er den. Aber der war halt auch nicht ganz dankbar geschossen, weil der war dann doch ziemlich tief. Das heißt, wenn du schon im Fallen bist als Torwart, dann musst du quasi noch die Arme und die Hände nach unten reißen. Also nicht nur lang machen, sondern auch noch nach unten reißen. Das sind die eher ekligen Bälle für einen Torwart. Aber dann drehen sie dieses Spiel halt. Und ich dachte mir, wo kommt das denn jetzt her? Also am Ende spielen die okay, aber bei weitem nicht so gut, wie sie es diese Saison immer gemacht haben. Aber das reicht dann für sie einfach. Mit 2:1 gehen sie in Führung. Und ich muss sagen, für mich roch alles nach einem Red-Sieg. Wirklich alles, weil das Momentum war wieder bei ihnen. Sie wurden sicherer. Nur hinten rechts gab es ab und zu bei Trent so ein, zwei Problemchen, wo ich dachte, vielleicht ist da doch noch was möglich.
Ja, ich bin dabei. Also während man das Spiel schaut, überlegt man sich ja schon so Narrative. Und das, was nach dem 2:1 so bei mir im Kopf war, so spielt eine Spitzenmannschaft. Du hast wirklich keinen guten Tag, du hast einen Gegner, der es richtig eklig macht, der wirklich angezündet ist in jedem Zweikampf, dir nichts schenkt, auch mal vielleicht einen drüber ist, alles noch im Rahmen, aber der eben wirklich unangenehm zu bespielen ist. Und dann kommst du zurück, hast nicht deinen Glanztag, aber gehst trotzdem 2:1 in Führung. Bisher in der Saison war das so ein Spiel, was sie dann einfach mit nach Hause genommen haben. Diesmal aber nicht, weil United kommt zurück und der Torschütze ist der vielleicht beste Spieler der Man United-Saison, Amad Diallo.
Ja, was eine Aktion. Also ich muss sagen, Trent musste für mich runter, hat er dann ja auch gemacht, hat dann ja auch Bradley gebracht. Aber irgendwie in der Situation muss ich sagen, das war defensiv auch nicht gut genug von Liverpool. Also dann kommt Garnacho neu aufs Feld für United, geht da einmal in den Strafraum und legt den Ball so ein bisschen hinter die Innenverteidiger. Aber der Ball war jetzt nicht überragend gut gespielt. Aber es reicht aus und Diallo spritzt dazwischen, nimmt sich den Abschluss vor Robertson und haut ihn einfach rein zum 2:2. Natürlich bestätigt damit auch Diallo seine gute Form. aber ne, für mich, Trent hätte viel früher runtergemusst. Was der defensiv gezeigt hat, war für mich echt furchtbar. Ich weiß nicht, wo der heute mit seinen Gedanken war. Wir hatten schon Spielzeiten, wo er über seine ganze Saison defensiv furchtbar war. Das konnte er jetzt eigentlich abstellen. Aber dann wirklich heute so eine Show abzuliefern, wirklich erschreckend. Und dann kommt Bradley erst nach 86 Minuten. Das war für mich einfach zu spät. Die Baustelle hätte sie schon längst zumachen müssen.
Beim Ausgleich ist sie auf jeden Fall noch offen gewesen. Ich gehe mit, ja. Trent einfach nicht auf der Höhe gewesen. Dass es dann Amad Diallo ist, ist kein Zufall. Und ich finde auch, dass die Vorlage von Garnacho kommt, ist kein Zufall. Weil seit seiner Suspendierung und natürlich auch der von Rashford oder der Nicht-Berücksichtigung, bleiben wir mal hier formal richtig, fehlt schon offensiv was. Ja, du spielst mit diesen Schienenspielern, was jetzt Masraoui und Dalot gemacht haben, aber wenn du mit Bruno Fernandes spielst, manchmal wurden Eriksen vorgezogen, Zirkzee hat auf dieser Zehnerposition gespielt, das sind eben keine, die die Tiefe geben, die den 1 gegen 1 geben, die wirklich gut darin sind, was zu kreieren, auch aus sich heraus, also aus einer Einzelaktion. Du hast da viele Passspieler und ich finde, es tut richtig gut, einen Garnacho mit in diese Offensive zu sehen, der dann eben diese Wege geht, durchläuft und eine klassische Flanke, flache Flanke in den Rückraum schlägt. Amad Diallo läuft perfekt ein. Dann ist es ein Muster, was ich hoffe, öfter zu sehen, weil so kann es gehen, so kann es funktionieren. Und am Ende sind es zwei Leute, die für mich auch für die Zukunft des Vereins stehen könnten.
Absolut. Also wenn sich Garnacho wieder fängt, wir wissen ja nicht ganz genau, was da intern vorgefallen ist, aber Amorim scheint ihm ja auf jeden Fall wieder zu vertrauen. Und ja, sie hatten eben das ganze Spiel über eigentlich diese Tiefe nicht und dann kommt er drauf und sie haben die Tiefe und überrumpeln damit vielleicht auch so ein bisschen Liverpools Hintermannschaft und zack, kommt das Tor 2-2. Und dann müssen wir über eine Szene sprechen, die war eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ne? Harry Maguire verlängert seinen Vertrag unter der Woche oder er wird verlängert vielmehr. Und dann ist, glaube ich, die 96. Minute angebrochen. Es geht in die allerletzte Spielminute der 7 Nachspielzeitminuten. Und dann hat Liverpool einen Moment, wo sie seltsam offen sind. Die ganze linke Defensivseite ist eigentlich offen. Zirkzee bekommt den Ball im Strafraum, wird geschickt. Und ich dachte, der schießt. Ne, weil das war eigentlich so eine Situation, der Winkel des Passes, der Laufweg, das passt eigentlich zum Stürmer, der gleich den Abschluss sucht, auch wenn er so ein bisschen nach außen gedrängt war. Aber nein, Zirkzee eingewechselt, legt nochmal rüber auf den eingelaufenen Innenverteidiger Harry Maguire. Und was dann kam, war absolutes Chaos, passend zu diesem Krimi im Klassiker, weil der Ball ist vielleicht auch nicht ideal gespielt und unser Harry ballert ihn drüber.
So sieht's aus. Freie Schussmöglichkeit, halb rechts im Strafraum für Zirkzee. Er nimmt sich den Abschluss nicht. Wir können hier mal ganz kurz den Kopf eines Fußballers mit reinnehmen und Selbstvertrauen, nachdem er ja vor nicht allzu langer Zeit da nach 30 Minuten runtergenommen wurde, nach diesem Katastrophenstart gegen Newcastle. Mit dem im Kopf wird er jetzt hier eingewechselt, kriegt auch nur 6-7 Minuten. Dann gibt's eine lange Nachspielzeit, plötzlich werden 10 Minuten draus und er kommt in diese Aktion. Ich glaube, mit dem Background kann man verstehen, dass er sich den Abschluss nicht nimmt, sondern hochguckt, querlegt, wie ich finde, auch dann in Ordnung. Das ist für mich eine richtige Entscheidung, wenn du jemanden findest, einen Mitspieler, der 10 Meter frei zentral vom Tor steht und du kriegst den Ball kontrolliert rüber, tue ich mich schwierig, jetzt Zirkzee hier wirklich zu kritisieren, dass es Maguire ist, dass der Ball noch leicht tupft und er ja, Volley, Halbvolley schießen muss, macht es nicht leichter, aber er kriegt den Ball einfach nicht aufs Tor. Waren auch noch 2-3 Gegenspieler mittlerweile zwischen. Torwart ist noch irgendwo rumgesprungen, also sehr unübersichtlich und eine wirklich hektische Szene zum Abschluss dieses hektischen Spiels.
Ja, also Diskussion, selber schießen, rüberlegen. Mittelstürmer ist sauber durch in Anfield. Letzte Minute hat das Siegtor auf dem Fuß und er spielt den Innenverteidiger in der Mitte schlecht an. Also die Kette ist für mich nicht ganz logisch zu Ende gedacht. Den muss er sich selber nehmen. Selbstbewusstsein hin oder her, dann holst du halt wieder zurück. Du bist ein Stürmer, wie gesagt, Situation ist so wie gerade beschrieben von mir. Den musst du selber reinhauen, mach dich zum Helden und spiel dann nicht Harry Maguire an. Also wenn da jetzt in der Mitte Ibrahimovic gestanden hätte oder Van Nistelrooy oder Berbatov bei United, dann kannst du die mal kurz antippen, aber nicht ein Harry Maguire. Und der Pass, der war dann eben auch nicht mal gut. Also, ne, der ist noch fast hüfthoch, also zumindest kniehoch. und kommt noch mit Speed. Also, dass der Maguire den am Ende auch nicht macht, ist dann nicht mal mein größter Vorwurf. Der wird dann wirklich fast eher ans Zirkzee gehen. Den muss er machen.
Ich frage mich, ob er es gesehen hat. Ich frage mich, ob er in dem Moment, wo er im Kopf in der Aktion entscheidet, ich lege quer, ob er das schon gesehen hat, dass es Maguire ist und ob das eine Rolle gespielt hat. Weil am Ende sieht es natürlich blöd aus. Er spielt einen schlechten Pass rüber. Es sind nur 9 Meter, aber den musst du auch nicht machen. Ich glaube, nicht als Innenverteidiger, nicht als technisch limitierter Innenverteidiger. Nee. Ich glaube, ich hätte das Ding auch nicht untergebracht. Deswegen, am Ende sieht es nicht gut aus für Zirkzee, der damit weiter Selbstvertrauen wahrscheinlich einbüßt, obwohl es in die andere Richtung gehen sollte. War am Ende für mich der Schlusspunkt von einer Nachspielzeit, die auch nochmal für sich gesehen eigentlich ein reiner Fiebertraum war. Das ging nochmal hin und her. Van Dijk hatte noch eine riesen Kopfballchance nach einer Ecke, wo ich glaube, McAllister den Ball verlängert. Der köpft, ich weiß nicht, 6, 5 Meter vorm Tor, eigentlich frei, genau auf Onana. Wenn er den in die Ecke kriegt, ist es auch ein Treffer. Es ging noch mal richtig hin und her. Connor Bradley hatte noch einen Abschluss, wo Onana eigentlich das kurze Eck ziemlich weit aufmacht. Er schießt feste rein. Gute Parade dann noch von Onana, der wieder mal spekuliert hat in der Szene. Also das ging noch mal richtig hin und her. Also allein diese Nachspielzeit, dafür hat es sich schon gelohnt, den Fernseher anzumachen.
Ja, es war wirklich ein absoluter Krimi. Wirklich ein Spiel wie ein Schneesturm. Ging hin und her und einfach wahnsinnig spannend zum Zuschauen. Und ich muss sagen, United hätte es für mich heute verdient gehabt. Klar, Liverpool am Ende hat den höheren Expected Goals Wert und hier und da. Aber für mich einfach über die 90 Minuten mehr Kontrolle, haben mich wirklich überrascht. Ich finde, wir hauen ja auch bei Gelegenheit ab und zu mal drauf. Und da muss man aber auch fair sein und sowas dann auch mal einfach loben. Das war heute eine Steigerung um wirklich 70%. Sie haben anscheinend leider dieses Phänomen, das haben ja immer mal wieder einige Mannschaften, dass die in den großen Spielen abliefern. Ne, letztens noch City auswärts geschlagen, jetzt hier Liverpool auswärts die Stirn geboten lange. Das ist aber irgendwie trotzdem dann kein gutes Zeichen, weil Konstanz sieht anders aus. Und wenn du wirklich in der Liga erfolgreich sein willst, ne, mit 20 Mannschaften, dann musst du gegen jeden performen und gegen jeden da sein. Am Ende zeigen sie es heute, aber die Frage muss sein, warum nicht öfter so?
Ich glaube auch, man muss sie hier mit Komplimenten schon ein bisschen zuschütten, weil es eben eine 180-Grad-Wende war zu den vergangenen Wochen. Nach unterirdischen Leistungen haben sie hier ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht bei der stärksten Mannschaft der Liga und haben zu Recht einen Punkt mitgenommen. Das nimmt ihnen keiner. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man hier jetzt nicht auf einmal auf magische Weise das eigene Spiel gefunden hat, sondern man ist extrem viel über Zweikämpfe, Giftigkeit gekommen. Man hat in einem kompakten 5-4-1 gespielt. Das ist jetzt nicht Plug and Play für die nächsten Wochen so übertragbar. Das ist eine Art zu spielen gegen die Top-Teams, die funktioniert, die sie können. Und wenn dann noch der Kopf, die Motivation, der Ehrgeiz so da ist wie an diesem Tag, dann kann das auch erfolgreich sein. Aber spannend wird, ich glaube, in der Liga geht es als nächstes gegen Southampton. Wie gehst du da aufs Feld? Findest du da Lösungen, Muster im Offensivspiel? Bist konstant gefährlich in den nächsten Wochen? Ich glaube, das wird spannend zu beobachten. Aber wir wollen es nicht zu klein reden. Trotzdem großes Kompliment für diese Partie.
Ja, dieses System passt für mich auch einfach perfekt zu diesen guten, großen Mannschaften, die selber häufig den Ball haben wollen. Das System ist einfach so ausgelegt, gegen den Ball wirklich stabil zu sein und jetzt auch mit dieser Doppel-6 Mainu Ugarte zwei richtige Staubsauger dazu haben. Aber auch heute im direkten Vergleich zum Beispiel. Und du hast dann Gravenberch und McAllister, die natürlich ganz andere Stärken haben als Mainu und Ugarte. Also Gravenberch und McAllister sind nun mal zum Beispiel in diesen offensiven Umschaltsituationen 3 Klassen besser als die United-Sechser. Dafür sind die wahrscheinlich ein bisschen ekliger. Also in den Zweikämpfen sah Ugarte schon besser aus. Oder auch in diesen 50-50-Situationen war Mainu immer der Bessere. Und deswegen, das ist für mich jetzt gerade einfach eine Mannschaft, die in diesen Spielen gegen die großen Mannschaften mit Ball sehr gut bestehen kann. Aber United muss nun mal auch gegen die kleinen Mannschaften immer einen Weg finden zu gewinnen, die sich dann vielleicht auch selbst häufig reinstellen hinten. Und das tun sie im Moment gerade nicht. Ganz kurz noch auf Liverpool. Das ist eben eine Mannschaft, die wir in dieser Saison wirklich mit Komplimenten überhäufen. Heute absolut nicht gerechtfertigt. Also wirklich nichts Spezielles. Und die haben da hinten heute einen Trend gehabt. Für mich ein Totalausfall. Roy Keane mit einem wunderbaren Zitat heute in der Halbzeit. Er meinte, alle reden davon, dass er zu Real Madrid geht. Also nach heute geht er eher zu Tranmere Rovers. Da würde ich fast sagen, da musst du fast zustimmen nach der heutigen Leistung.
Ja, wir wissen auf jeden Fall, was er meint. Ist natürlich überspitzt, alles klar. Aber er hat einen Punkt. Also defensiv ist Trent Alexander-Arnold nicht Weltspitze. Das, was er dir geben kann mit Ball, in vielen Spielsituationen, Spielintelligenz, ist das auf jeden Fall. Aber heute ist mal wieder rausgekommen, defensiv ist da Luft nach oben und er war die Schwachstelle. Und neben ihm für mich noch eine andere Sache, die so ein bisschen aufgegangen ist. Du spielst jetzt gegen ein Team, was eine klassische Fünferkette wirklich gespielt hat, mit drei Innenverteidigern, zwei davon herausragend kopfballstark, physisch, mit De Ligt und Maguire. Und du hast eben nicht einen einzigen richtigen Stürmer, Neuner, auf dem Feld. Du spielst mit Luis Diaz, Gakpo, Curtis Jones, Salah, das ist alles verschwimmend. Ja, das ist flexibel und mit Ball gut und hat natürlich bisher super geklappt. Aber in so einem Spiel würde ich mir schon wünschen, dass du die Möglichkeit hast, einen guten, großen Neuner, der Bälle festmacht, der dieses klassische Spiel abliefern kann, dass du den hast in der Box und den haben sie nicht. Mit Darwin Núñez kam der, der am ehesten dem Profil entspricht im Kader, rund um die Stundenmarke rein. Hat es dann für mich auch besser gemacht als sein Luis Diaz. Aber für mich mit Trent und dieser Neuner-Position schon zwei kleinere Fragezeichen, die man aufmachen könnte.
Ja, bleiben wir einfach kurz da. Wir haben nämlich eine Frage bekommen. Und Mike hat uns 20 Euro geschickt. Erstmal vielen Dank dafür, vielen lieben Dank. Und er hat uns die Frage und den Kommentar geschickt. Moin Jungs und ein gesundes neues Jahr für euch. Außerdem vielen Dank für euren Podcast und für euer Engagement. Sehr, sehr gerne. Meine Frage, woher kommt die Sicherheit in euren Aussagen, dass Liverpool schon Meister ist? Und gibt es Beispiele in der Premier League, wo solch ein Vorsprung oder größer noch aufgeholt wurde? Gruß, Mike. Ja, vielen Dank. Das Ganze hat er über PayPal gemacht. Den Link dafür findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr uns finanziell supporten und auch eine Frage stellen, die wir dann beantworten für euch. Und wir haben uns mal ein bisschen auf die Suche gemacht und wir haben nach Mannschaften gesucht, die wirklich mit großem Abstand Tabellenführer waren und am Ende nicht Meister wurden. Und wir haben auch was gefunden, was sehr interessant ist und sind dafür auch ein bisschen zurückgegangen in der Geschichte. Und zwar haben wir gefunden eben jenes Manchester United und zwar aus der Saison 97-98. Da gab es einen Zeitpunkt, wo die nämlich 13 Punkte Vorsprung hatten auf Arsenal, die damals zwar noch ein Spiel quasi in der Hinterhand hatten, aber trotzdem auf dem Konto 13 Punkte weniger hatten. Das Ganze ging dann sogar noch in den Februar, wo sie immer noch 12 Punkte hinten dran waren, hinter United. Das war damals in Arsene Wengers erster ganzer Premier League-Saison. Und am Ende sollte Arsenal ja den Titel holen mit einem Punkt Vorsprung. Und Wenger hat seinen ersten Titel direkt gewonnen gehabt. Also wir sehen, es wurde auch schon ein größerer Vorsprung verspielt. Jetzt haben sie heute hier natürlich die Chance verpasst, zwei weitere Punkte zu ergattern und stehen jetzt nach diesem Spieltag mit 6 Punkten plus auf Arsenal da und mit 9 auf Nottingham. Waren wir uns zu sicher oder würdest du immer noch sagen, da geht kein Weg dran vorbei?
Ich bin geneigt, bei unserer Position zu bleiben, weil dazu kommt noch Liverpool aktuell mit einem Spiel weniger als Arsenal. Einfach mal vorausgesetzt, sie gewinnen das, sind es dann 9 Punkte Vorsprung. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Das historisch höchste, was je aufgeholt wurde, sind 13 und sie sind jetzt bei 9 vorne und sehen auch wie das für mich deutlich bessere Team aus. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, dass sie für mich weiter hoch, hoch im Kurs stehen und in meinen Augen auch Meister werden. Ich habe noch eine Zahl zu City gelesen vor diesem Spieltag. Da waren es 14 Punkte Rückstand und das ist eben einer mehr als die von uns angesprochene 13 Punkte Aufholjagd. Das gab es noch nie. Also würde City jetzt doch noch 5 neue Spieler holen im Winter, sie starten die Serie ihres Lebens und werden noch Meister, wäre das Premier League Geschichten-Novum. In den letzten 28 Jahren war eben das Höchste, was passiert ist, 13 Punkte. Und wenn es dann jetzt 9 sind auf ein Arsenal, was wirklich nicht gefestigt wirkt, auch heute nur einen Punkt holt gegen Brighton, dann finde ich es schon gerecht, dass man mit Liverpool von dem fast sicheren Meister spricht.
Ja, ich bleibe nach wie vor dabei. Sie werden für mich Meister, auch, weil es keine andere Mannschaft gibt, die, glaube ich, so viele gute Eigenschaften gerade vereint wie sie. Sie haben auch heute wieder einige davon gezeigt, wie zum Beispiel Widerstandsfähigkeit oder auch die für mich nie zu unterschätzende Fähigkeit, an schlechten Tagen zu punkten. Und sie waren ja heute echt nah dran, sogar 3 Punkte mitzunehmen. Und am Ende sind nun mal auch die Meister immer diejenigen gewesen, die auch an diesen schlechten Tagen einfach oder sogar dreifach gepunktet haben. Und deswegen, das sind gerade einfach sehr viele gute Zeichen für sie. Diese Trendsituation, Vertragspoker mit Salah hat ja sich ja auch wieder jetzt geäußert, ist einfach nicht ideal. Aber wenn sie das irgendwie gut moderieren können und die Spieler halbwegs fit bleiben, ich denke, dann kann ihnen am Ende wirklich keiner mehr gefährlich werden. Trotzdem, wir schauen ganz kurz auf eine Mannschaft, die es nach wie vor will, und das ist Arsenal. Die hatten nämlich ein Auswärtsspiel gehabt an der Südküste bei Brighton. Und da ist es ja historisch nie so einfach.
Ist es nicht, und ich habe es ja auch gerade schon frecherweise vorweggenommen, sie kam hier nicht über einen Punkt hinaus. Brighton seit Wochen ohne Sieg, also auch keine gute Form bei den Seagulls. Diesmal erste Halbzeit schien sich das zu bestätigen, was man erwarten konnte. Arsenal besser, Brighton kaum auf der Höhe, gab dann den Führungstreffer durch Navanieri, der sein 2. Premier League-Tor ever erzielt. So ein bisschen der Shootingstar, 17 Jahre alt, Jahrgang 2007, seit der Saka-Verletzung auf rechts vorne. Erstmal die Nase vorn, ob das so bleibt, ist abzuwarten, aber richtig gut kann diese rechte Schiene einfach keiner besetzen. Sterling im Moment noch verletzt, Saka für länger raus. Also das wird spannend, ob sie da nochmal nachlegen, ihm das Vertrauen geben oder dann doch Gabriel Martinelli, Ødegaard, Trossard, irgendeiner diese Position übernimmt. Das ist auf jeden Fall so der Talking Point bei Arsenal, die erste Halbzeit dominieren, zu Recht führen. Das Ganze wirkte sehr träge als Ganzes. Durch meine Krankheit hatte ich viel Zeit, habe auch das Spiel über volle 90 Minuten gesehen. Und der Kommentator hat auch irgendwann gesagt, das ist irgendwie in der ersten Halbzeit wie ein Freundschaftsspiel, das läuft so dahin. Und ich gehe mit, hat wirklich keinen Spaß gemacht. Aber Gott sei Dank gab es die zweite Halbzeit. Und da wurde dann durchgewechselt, Hürzeler hat personell reagiert und hat dann eine Mannschaft auf den Rasen geschickt, die deutlich verbessert war und am Ende zu Recht den Punkt mitnimmt. João Pedro war es per Elfmeter, der den Punkt endgültig einsackt.
Navanieri musste, glaube ich, auch verletzt runter in der Pause. Natürlich sehr unglücklich für sie. Der Saka-Ersatz, der ja auch jetzt gut aufgespielt hat. Ganz junger Mann, hier auch mit dem Tor. Toller linker Fuß, guter Techniker, auch mit dem guten Speed. Gefällt mir sehr gut für sein Alter. Muss dann hier jetzt auch schon wieder runter. Und Pedro gleicht dann eben aus nach einem ja auch ziemlich umstrittenen Elfmeter. Da gab es vorher so einen Kontakt zwischen den Köpfen zweier Spieler. Und da war halt die Frage, trifft, ich glaube, es war Saliba jetzt noch den Ball oder nur den Kopf oder ist es dann überhaupt ein Elfmeter? Wie hast du es gesehen?
Ja, war irgendwie unkonventionell. Also ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass ein Verteidiger mit dem Kopf gegen den Kopf eines Angreifers geht und das dann als Foulspiel geahndet wird. Irgendwie aber auch nur logisch. Ich meine, er war nicht am Ball, deswegen fand ich, es ging in Ordnung, aber kein klassischer Elfmeter. Und ich glaube, wenn es durchgeht, beschwert sich auch keiner. Ich finde, in Summe passt es einfach, weil Brighton damit für den Aufwand belohnt wird, hatten hinten raus auch noch ein, zwei ganz gute Chancen. Und das 1:1 ist leistungsgerecht und deswegen kann ich irgendwie mit dem Elfmeterpfiff im Nachhinein ganz gut leben.
Holen hier also auch dann am Ende nur einen Punkt, trotzdem die gleiche Punkteausbeute aus den letzten 5 Spielen wie Liverpool. 3 Siege und 2 Unentschieden stehen da für Arsenal und Liverpool zu Buche. Die formstärkste Mannschaft der Premier League ist mit Abstand Nottingham Forest, die immer noch auf Platz 3 spielen. Stehen und morgen Abend erst spielen gegen Wolves und die haben 5 Spiele in Folge gewonnen, Nottingham. Aber die Wolves, Vorsicht, die kommen auch sehr gefährlich daher unter dem neuen Trainer Pereira. Mischen die da unten den Abstiegskampf auf, also vielleicht auch eine sehr spannende Begegnung am Montagabend und Nottingham könnte da auf beide Mannschaften da oben wieder Punkte gut machen. Ich bin fast dazu geneigt zu sagen, dass ich Nottingham gerade irgendwie als ersten Verfolger sehen würde von Liverpool. Nicht, weil ich Arsenal schlecht finde. Vieles davon ist auch einfach so ein bisschen ohne eigenes Verschulden. Jetzt gerade, weil Saka ist nun mal extrem wichtig für sie, fällt aus. Navanieri musste jetzt hier auch noch runter. Nach wie vor die Stürmer-Thematik. Da scheint es jetzt nicht wirklich die 1A-Lösung zu geben. Jesus kam ja letztens ein bisschen besser in Form, aber ist auch immer schwierig, das dann so zu halten. Und Nottingham, die punkten und punkten gerade. 5 Siege aus den letzten 5 Spielen. Wirklich eine unfassbare Mannschaft. Wir werden auch jede Woche besser gefühlt. Und wenn die morgen Abend auch noch gewinnen, dann sind die punktgleich mit Arsenal.
Sollte das der Fall sein, ist es auf jeden Fall nicht weit hergeholt, sie damit ins Boot zu nehmen. Und ich verstehe den Gedanken, weil sie aktuell super konstant aussehen. Ich gehe trotzdem nicht mit. Also wenn ich mein Geld setzen müsste, dann wäre das immer noch in 5 von 5 Fällen wäre das bei Arsenal, die einfach
die qualitativ werden Zweiter.
Ja, das ist einfach in diesem Verfolgerduell für mich nochmal ein anderes Level. Haben jetzt in dieser Partie auch ohne Ødegaard, ohne Gabriel Martinelli von Anfang an gespielt, die auch rausrotiert werden. Das war eine veränderte Mannschaft, du musst dich erstmal einstellen. Und ich glaube, dass sie auf Sicht einfach konstanter sein werden, qua der Qualität. Nottingham macht es herausragend gut, spielen einfachen Fußball. Wood hört nicht auf zu treffen, über die Flügel kommt ganz viel Tempo, das ist gefestigt und das ist richtig gut und ich will dir nichts davon wegnehmen, aber sie auf ein Level oder über Arsenal zu stellen, auf die gesamte Saison als Prognose zu sehen, da gehe ich einfach nicht mit.
Naja, aber schau dir einfach mal auch den Kader an. Also die haben einfach gerade eine Mannschaft, Nottingham, wo wirklich alle, ich würde fast sagen, an ihr Optimum rankommen. Du hast da Spieler drin, die würde ich gerade in meine Elf der Saison packen. Wood, definitiv ein Kandidat. Einer auf hinten rechts. Dann hast du die starken Innenverteidiger, Milenkovic zum Beispiel, Sells, definitiv auch ein Anwärter auf den Torwart des Jahres Posten bislang. Und alles in allem ist es einfach eine starke Mannschaft mit einem Top-Trainer, der auch was von der Bank nachlegen kann. Und die haben das Momentum, die glauben gerade absolut an sich. Und ich bin dann einfach immer der Meinung, solche Mannschaften, die haben einfach so ein Jahr einmal in 10 Jahren und in diesem einen Jahr können die alles schaffen. Leicester damals wurde Meister, Villa letztes Jahr kam in die Champions League. Das sind einfach diese Freak-Jahre bei manchen Vereinen, wo die einfach über sich hinauswachsen. Und ich finde da einfach, da machen wir einen Fehler, dann solche Mannschaften zu beschränken in ihrem Potenzial. Gewiss, wenn du die nächsten 3 Jahre dir anschaust, wird Arsenal die sowas von outperformen. Aber dieses Jahr, diese Saison, da ist nicht mehr so viel zu spielen. Wir haben jetzt schon, was ist das, der nächste Spieltag? 21, ne? Die stehen einfach extrem gut da.
Also bekomme ich noch einmal finalisiert zusammengefasst. Laut Leon Kaminski, wenn du Geld setzen müsstest, landet Nottingham vor Arsenal.
Komm, ja. Ja, gut. Doch, ich gehe dahin. ich bin mir da bewusst, das ist eine leicht exponierte Position. Aber ich stehe dann auch zu meinen eigenen Worten und mal schauen. Also bestimmt verlieren sie dann morgen direkt gegen die Wolves und ich bin hier der größte Idiot. Aber ja, okay, den kriegst du.
Okay. Kommen wir auf jeden Fall darauf zurück. Auf jeden Fall bisher natürlich die Mannschaft, die am meisten überperformt. Deswegen spannend zu beobachten. Morgen geht es dann gegen die Wolves, wo auf der anderen Seite auch ein Spieler, den man ins bisherige Team der Saison wählen könnte, den Vertrag verlängert hat. Die Rede ist von Kunja. Das als kleine News an der Seite. Hat zu deutlich verbesserten Bezügen einen neuen Vertrag bekommen und wird den Wolves wohl auf Sicht erhalten bleiben. Ein Spiel, was wir jetzt noch mal ein bisschen bequatschen wollen, ist das zwischen Tottenham und Newcastle. War das erste an diesem Spieltag. Auch da, der kranke Robin war natürlich am Start und hat 90 Minuten zugeguckt. Ich möchte einfach drüber reden.
Das ist so geil, wenn du krank bist.
Es macht doch irgendwie Spaß. Also ist so die eine Upside vom Kranksein. Aber egal, ich möchte drüber reden, weil Tottenham einfach in diese Folge gehört mit den Postecoglou-Interviews nach dem Spiel. Lass uns aber vorne anfangen, weil wenn wir mal auf diese Tottenham-Aufstellung gucken, das ist schon langsam absurd. Also aus der Viererkette ist noch ein Stammspieler über, das ist Pedro Porro. Im Tor steht im Moment der dritte Torwart, Austin.
Der Zeugwart.
Richtig, er hat es hier sogar ziemlich gut gemacht, haben jetzt aber auch reagiert, einen neuen Schnapper geholt aus Prag, knapp 10 Millionen, wird wohl für Vicario dann erstmal übernehmen. Das aber nur Randnotiz. Also 3 von 4 Leuten in der Viererkette nicht Stamm. Eine Doppel-6 mit Bergwall und Saar, die auch so, glaube ich, nicht unfassbar geplant war. Ein Timo Werner beginnt. Also die Verletzungssorgen bei Tottenham sind schon absurd. Und gerade die Viererkette, Gray ist nicht mal Innenverteidiger, hilft da jetzt seit Wochen aus. Klar, du kannst über Kaderzusammensetzung sprechen, aber Tottenham hat es echt erwischt dieses Jahr. Und gerade im Kontrast mit einer Mannschaft wie Newcastle, top in Form, kaum Verletzungen, siehst du auf dem Papier, auf dem Spielbogen den Qualitätsunterschied. Die gehen da rein, Botman gerade von einem Kreuzbandriss zurück, füllt die Viererkette auf, Livramento in Topform, Byrne, Hall, Tonali, Guimarães, Joe Linton. Die rotieren auch gar nicht, die sind einfach fit und individuell stand jetzt besser.
Ja, Newcastle definitiv eine der formstärksten Mannschaften, gerade auch in der Premier League. Da willst du nicht gegen spielen. Die können sich gerade ziemlich gut auf die Liga konzentrieren. Kein europäisches, nerviges Geschäft mehr an der Seite. Nochmal zurück zu den Spurs. Ich habe da bei dem Schnapper Kinski eher sowas von 16 Millionen gelesen. Ja, Vicario ist ja einfach langzeitverletzt und da mussten sie handeln. Prag wusste bestimmt auch, dass Tottenham unbedingt einen Schnapper verpflichten will. Und da haben sie jetzt auch ein bisschen Kasse gemacht. Ich bin da gespannt, ob der jetzt wirklich, was ist der? Ist der jetzt Nummer 2, 1,5, 1 wahrscheinlich nicht, wenn Vicario wieder zurückkommt. Auf jeden Fall tun sie da was. Gutes Zeichen. Verletzten-Misere ist halt schon krass. Also ein Archie Gray wehrt sich nach Kräften, kommt ja quasi aus der Championship noch vergangenes Jahr. Und jetzt hier bei Tottenham positionsfremd Innenverteidiger, ist ja eigentlich Sechser, macht auf jeden Fall nicht schlecht. Und Werner kann dann hier auch wieder starten. Aber ich muss sagen, Tottenham macht's gut. Also wie die hier sogar reinstarten, gehen in Führung gegen Newcastle nach 4 Minuten. Flanke kommt von rechts, eine ganz lange Flanke. Und Solanke setzt sich da am Fünfer stark durch, setzt den Kopfball. Und die starten ja auch wahnsinnig schlecht eigentlich in ihre Spiele rein, Tottenham. Hier haben sie mich überrascht. Trotzdem, das positive Momentum sollte dann ja auch nicht allzu lange währen. Ne? Dann kam es ja wieder zur Normalität weitgehend.
Ja, es ist dann nach 6 Minuten schon wieder vorbei mit der Führung. Gordon trifft nach Ballverlust von Newcastle im Spielaufbau. Steht es wieder 1-1. Das Ganze ist aber Talking Point, weil dieser Ballverlust im Spielaufbau, der wird diskutiert. Joe Linton wird der Ball an die Hand gespitzelt aus ziemlich kurzer Distanz. Ziemlich kräftiger Ball, kann nicht mehr konkret gespielt werden von Bergwall. Er kriegt ihn an die Arme, spielt den Ball weiter. 2-3 Pässe, Gordon, Abschluss, Tor, 1-1. Und der VAR meldet sich nicht. Das Tor bleibt bestehen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen mich in die Regeln eingelesen und man kann das wohl vertreten, in dem Sinne, dass es nicht unmittelbar vor Torerzielung dieses Handspiel passiert ist. Es war nicht mit Absicht. Aber, und das ist das große Aber, auch wenn die Regeln das irgendwie hergeben, ist das für mich kein Treffer, der zählen sollte. Der Ballverlust findet nur statt, weil der Arm da ist, weil die Hand da ist. Das wird irregulär gespielt, es wird irregulär der Ball erworben. Und ich tue mich schwer, aber dieser Ausgleich steht dann, weil Tottenham mal wieder anfällig ist im eigenen Ballbesitz.
Ich habe eine ganz spannende Begründung gehört, weswegen am Ende das kein Handspiel gewesen sein soll. Und zwar geht der Ball zum Arm und nicht der Arm zum Ball. Ja, aber für mich war es auch ein Handspiel. Also am Ende spielen wir immer noch Fußball und kein Handball hier. Und das war nochmal so eine klare Situation. Also ohne die Hand da ist das nie im Leben ein Tor, weil der Ballverlust nicht zustande kommt. Der Ball geht an Joe Linton dann vorbei. Und wenn du, finde ich, einfach den Arm so entscheidend am Ende einsetzt, ne, der war jetzt ja nicht irgendwie an seinem Körper wirklich angelehnt in dem Sinne, dass der Ball ansonsten den Körper getroffen hätte, sondern er hat jetzt wirklich ganz klar den abgespreizten Arm hier getroffen. Klar, am Ende sind das immer dann diese blöden Entscheidungen, die dann so ein Spiel irgendwie drehen. War für mich ein Handspiel und ich hätte es abgepfiffen. Am Ende ist es kein Handspiel hier für den Schiedsrichter und Gordon profitiert. Man muss aber auch dazu sagen, Gordon mit einem extrem starken Abschluss, der war nicht einfach, der war schon sehr weit draußen auf dem schwächeren linken Fuß, schiebt ihn gut an Austin vorbei ins lange Eck. Gordon auch in bestechender Form. Nur einer, der wahrscheinlich noch besser drauf ist als er, und das ist Alexander Ishak, dreht die Partie noch vor dem Pausentee, ganz nach 38 Minuten. Was dieser Ishak diese Saison macht, ist wirklich Wahnsinn.
7. Spiel in Folge ist er dabei bei den Torschützen, trifft auch hier zum ebenso wichtigen 2-1, muss da nicht mehr viel machen, weil der Ball quasi schon über die Linie rollt, von alleine, von Dragusin, aber er ist noch mit der Pike dran und dann steht es eben 2-1 nach rund 38 Minuten. War in Ordnung, aber man muss sagen, Tottenham auf Augenhöhe. Also Newcastle hat seit Wochen nicht mal ein Tor kassiert, Das haben sie geschafft, ganz früh nach 4 Minuten, nach einer Topflanke von Pedro Porro, sind insgesamt gut im Spiel und liegen dann ein bisschen unglücklich hinten. Ich kann schon verstehen, warum schon in der Halbzeit, glaube ich, viel Frust im Bauch war, auch bei Postecoglou.
Ja, und die holen halt nachher auch nichts mehr, ne? Kann man jetzt einfach schon mal sagen, die holen nichts mehr. Passt gerade einfach irgendwie rein in ihre Stimmung. Starten hier gut rein in die Partie, das ist ja schon mal gut, das ist schon mal, ne, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dann geben die das Ding sofort aus der Hand und liegen noch vor der Pause hinten, bekommen danach auch kein Tor mehr hin, verlieren 1-2 gegen Newcastle. Am Ende kannst du das Spiel natürlich auch verlieren gegen so eine gute Mannschaft. Die haben auch sich gerade die letzten 5 Spiele gewonnen, Newcastle. Also genauso wie Nottingham, genauso formstark. Aber ja, Postecoglou nachher wieder außer Rand und Band.
Ja, und das Zitat hat's in sich. Er sagt nach der Partie: Ich bin sehr, sehr wütend, so wütend wie noch nie in meiner Karriere. Es war eine fantastische Leistung und die Belohnung wurde uns verwehrt. Ich weiß, was jeder von mir hören will, aber ich kann nur sagen, dass wir an jedem anderen Tag auf einem fairen und ausgeglichenen Spielfeld dieses Spiel gewonnen hätten. Unterliegen hier 1-2. Er sagt, unter fairen Bedingungen hätten sie gewonnen. Der Mann war richtig sauer. Hat auch 3-mal gewechselt im Verlauf der Partie. Dadurch wurde es dann richtig viel besser. Madison war Dreh- und Angelpunkt, hat am Ende noch einen richtig guten Abschluss. Also das noch so als Hintergrundinfos. Sie machen hier eine wirklich gute Partie. Aber Newcastle war jetzt auch nicht chancenlos. Sie hatten auch neben den 2 Treffern gute Chancen. Ich erinnere mich an Gordon, der einmal komplett freistehend den Ball, glaube ich, 7 Meter übers Tor haut. Muss dafür mich treffen. Aber diese Aussagen, das hat schon gesessen. Also an Postecoglou nagt auf jeden Fall diese Misere.
Jetzt kommen ja auch noch 2 Cup-Spiele auf sie zu in dieser Woche. Wir haben jetzt eine Cup-Woche in England. Zuerst spielen sie Mittwoch zu Hause im League Cup gegen Liverpool. Sehr spannende Partie, kann man vielleicht mal reingucken. Und Sonntag spielen sie gegen Tamworth im FA Cup 3. Runde. Aber schau dir jetzt mal die letzten Spiele hier an. Ne? Also hier verloren gegen Newcastle. Wolves 2-2 nach später Führung, Nottingham 1-0 verloren, Liverpool 6-3 verloren, das liest sich einfach nicht gut, da ist kein Momentum, da ist kein Optimismus, holen jetzt hier eben den Torwart aus Tschechien, aber da brauchst irgendwie größere Signale und ja, Postecoglou wirkt auch einfach angefasst. Ich kann verstehen, dass er da jetzt wütend ist und auch genervt reagiert, aber dann wirklich hier sein Team so in den Himmel zu loben, klar, die haben Verletzungen. Aber ne, am Ende musst du auch einfach sagen, wieder nicht gepunktet, so kann es nicht weitergehen. Schau dir mal an, wo die stehen. Am Ende muss Tottenham natürlich in die europäischen Plätze. Platz 12 stehen sie jetzt gerade mit 24 Punkten. Zum Vergleich, Bournemouth hat schon 9 Punkte mehr.
Also in dieser Meldung von dem neuen Torwart, den man geholt hat, eben aus Tschechien, stand auch mit drin, dass es wohl der erste von einigen Transfers werden soll. Wurde quasi direkt rechtfertigend mitgeliefert, diese Aussage. Das brauchen sie. Also ich bin bei dir, sie hängen weit hinterher. Dieser Absolutismus in seinen Aussagen, dieses, ja, meine Mannschaft war so unfassbar gut, an jedem anderen Tag schlagen wir dieses Newcastle. Das stimmt natürlich einfach nicht. Ich verstehe, wo er herkommt, diese Handentscheidung, wir haben es hier begründet, sind wir beide gegen. Trotzdem ist das ein bisschen an der Realität vorbei. Und ich glaube, sie sind gut beraten, Löcher zu stöpfen, gute Arbeit in der Reha- und Krankenabteilung zu machen, dass man irgendwie vor allem diese Viererkette wieder zusammenbekommt. Ein Archie Gray ist 18 Jahre alt, spielt positionsfremd Innenverteidiger. Und so sieht das manchmal auch aus. Der Mann hat großes Talent, macht's gut. Aber er ist halt auch eine Schwachstelle und er wird regelmäßig überspielt. Sie laufen so in Chancen hinein. Du musst jetzt einfach 1-2 Löcher stopfen, die dir diese Verletzung gerissen haben. Und ich glaube, dann werden sie auch wieder in Form kommen. Und immerhin, und das ist das, was Postecoglou wahrscheinlich auch so vehement für sich beansprucht, die Art, wie sie spielen, das sieht immer noch gut aus, das sieht nach Fußball aus. Aktuell fehlt nur der Erfolg.
Ja, und der Kader ist dann auch einfach nicht ganz tief genug am Ende des Tages. Jetzt holen sie eben hier den Sohn von Klaus Kinski aus Tschechien. Weiß ich nicht, ob er jetzt der Sohn ist, aber vielleicht irgendwie ein Anverwandter von Klaus Kinski. Vielleicht kann der auch mal in der Kabine ein paar Wutausbrüche hinlegen, dass die Mannschaft einfach auch ein bisschen mehr da ist, ne? Dass die ein bisschen mehr Feuer zeigt. Und nicht nur der Trainer nach jedem Spiel so angefasst wirkt und so emotional ist. Aber wir werden schauen, wie das weitergeht. Wir schauen nämlich jetzt auf die Ergebnisse des 20. Spieltags und machen dort den Beginn bei Tottenham gegen Newcastle 1-2. Bournemouth schlägt Everton spät mit 1-0 und bleibt damit auch weiterhin oben dran im europäischen Kampf, Bournemouth. Villa, ebenfalls mit einem sehr wichtigen Dreier, um da oben dran zu bleiben, schlägt Leicester mit 2-1. Chelsea kommt nach wie vor nicht vom Fleck und spielt nur 1-1 gegen Crystal Palace. Chelsea, ich glaube jetzt mit keinem Sieg aus den letzten 4 Spielen. Die Form, die Maresca so eindrucksvoll gezeigt hatte, die ist verschwunden.
Hätten sie so weiter gepunktet, wären sie jetzt in dieser Debatte Arsenal, Nottingham und Chelsea gewesen, sind auch jetzt nur ein Punkt hinter Nottingham, aber schon 4 hinter Arsenal, Nottingham eben ein Spiel weniger. Da haben sie jetzt einfach diesen entscheidenden Moment verpasst, dran zu bleiben. Super bitter für Chelsea. Aber muss man ihnen lassen. Trotzdem haben sie für, in meinen Augen, den Moment des Spieltags gesorgt, in Persona von Jadon Sancho, diese Vorlage zu dem Treffer von Cole Palmer. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Der Mann ist einfach richtig, richtig talentiert und das macht einfach nur Spaß zuzugucken.
Ja, starke Vorarbeit. Brentford putzt Southampton weg mit 5-0. Southampton bye-bye und viel Spaß in der Championship. Man City schlägt West Ham mit 4-1. Erling Haaland doppelt erfolgreich. Kommen die wieder zurück? Kommen die echt nochmal zurück?
Einigermaßen. Also auch in diesem Spiel bitte nicht vom Ergebnis täuschen lassen. West Ham hat wirklich gut begonnen. Ein Spiel auf Augenhöhe, wenn überhaupt. West Ham eher mit Vorteilen. Ja, und sie spielen bei City. Also wirklich holprige Anfangsphase. Bernardo Silva hatte wieder einen katastrophalen Pass im Spielaufbau. Also das alles gehört noch zur Wahrheit. Aber diese Offensive findet langsam zusammen. Savinho für mich der entscheidende Faktor. Er zwingt hier dieses erste Tor, was auf der offiziellen Seite ein Eigentor von Zufall ist. Aber am Ende ist es eine Schussflanke von ihm, die abgefälscht wird. Er bereitet das Tor auf Haaland vor. Fast 1-1 wie letztes Spiel mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Das sieht schon gut aus, was sie offensiv machen und kam dann auch so ein bisschen in Rausch. Haaland trifft zweimal, das Zufall-Eigentor habe ich angesprochen und Phil Foden, auch wichtig für ihn, fürs Selbstvertrauen, trifft und dann steht schon nach einer Stunde 4-0. Phil Cook macht nur noch den Anschluss 4-1 und das ist mal wieder ein Ergebnis. Das passt irgendwie zu City.
Auf jeden Fall. Brighton und Arsenal trennen sich 1-1 unentschieden. Ebenfalls Remis zwischen Fulham und Ipswich 2-2. Gleiches Ergebnis bei Liverpool gegen Man United 2-2. Und morgen Abend dann noch Wolves gegen Nottingham Monday Night Football auf der Insel. Und zum Schluss bitte einmal dein Spieler des Spieltags.
Ich habe 2 im Kopf. Beide haben nicht gewonnen. Ich gehe sogar mit dem, der verloren hat. Und zwar lande ich dann bei Tottenham und möchte einmal über Pedro Porro sprechen, der hier phasenweise, wie ich finde, fast eine Einerkette gespielt hat. Hat das einfach selbst in die Hand genommen, ist von der Rechtsverteidigerposition eingelaufen, hat 2 Kämpfe im Zentrum gewonnen, hat die Flanke geschlagen für den einzigen Treffer, den sie erzielen. War wirklich Dreh- und Angelpunkt zu Phasen. Und das ist außergewöhnlich. Also ein Rechtsverteidiger, der so viel mitnimmt, so viel auf sich zieht und auch Verantwortung übernimmt. Ich glaube, man sieht, wie gut der Mannschaft tut. Und falls diese anderen 3 aus der Viererkette sich irgendwann nochmal entscheiden, fit zu werden, ist das echt eine Top-Viererkette. Und er sticht heraus, nicht nur, weil er fit ist, sondern auch, weil er hier eine richtig gute Partie spielt.
Absolut. Meiner ist Bruno Fernandes. Oft gescholten, auch von uns, aber heute wirklich einer der besten Spieler gewesen bei Man United. Super am Ball und einfach der Stratege im United-Mittelfeld. Perfekt, das war's soweit für diese Woche. Ansonsten macht das, was uns hilft, ja, helft uns. Das ist unser Appell hier zum Schluss. Abonniert uns überall, um uns nicht mehr zu verpassen. Macht die Glocke an, schreibt gerne auch Kommentare bei Spotify unter der Folge. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Oder auch die größte Form der Hilfe, PayPal, sendet uns dort einen Betrag eurer Wahl, stellt uns eine Frage, was auch sehr, sehr schön ist, meistens mit Freunden, mit Kollegen, Bekannten über uns sprechen, uns weiterempfehlen, um weitere Menschen einfach in diesen Hörgenuss zu bringen. Und wenn das nicht ausreicht, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Radio England. Macht's gut.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.